alle, glaube ich, sind beschäftigt heutzutage mit dem, was in Paris passiert ist und mit den Folgen für Europa und für unser aller gemeinsame Zukunft hier in Europa. Und für mich ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, Kulturkämpfe mögen da gekämpft sein. Es ist in Israel-Palästina ein ganz anderer Konflikt. Wir haben es mit einem handfesten nationalen Konflikt. Es geht um handfeste Interessen, es geht um Land, es geht um Souveränität, es geht um Besatzung. Das sind die Themen, die wir dort haben. Die sind Themen, die man, glaube ich, um sie gut zu verstehen zu können, wirklich trennen sollte von dem, was wir heutzutage in Europa, aber auch in großen Teilen des Nahen Ostens sehen. Auch wenn diese wechselseitige Wirkungen haben, das können wir vielleicht später besprechen. Wir sind heute hier wegen der verschobenen, hoffentlich, Ausstellung von Breaking the Silence. Und ich kenne Breaking the Silence sehr lange. Das ist eine Organisation, die seit 10 Jahren existiert. Und sie wollen eigentlich auf die Besatzung aufmerksam machen, auf den Preis, der die Besatzung kostet für Israel und für die Idee, dass Israel ein demokratischer Staat ist und für junge Menschen in Israel, die alle durch die Armee gehen. Ich glaube, Dana wird ein bisschen mehr davon erzählen, aber die Realitäten vor Ort sind das, was wir besprochen wollen. Karl-Heinz hat es schon gesagt, vielleicht versuchen wir einfach, uns ein bisschen zu informieren. Ich werde jetzt nicht reingehen in die Besatzungsrealitäten, sondern eher, da ich jetzt für das Israel-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeite, ich versuche vielleicht ein bisschen zu erzählen, was in Israel passiert und wie funktioniert eigentlich Politik dort und warum die Besatzung eigentlich nicht endet aus israelischer Sicht, so dass ich das Palästinensische ein bisschen rauslasse. Was will Breaking the Silence machen? Und da kommen wir direkt ins Zentrum der Problematik. Breaking the Silence will über die Besatzung sprechen. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren, auch für Medico war ich zuständig und war da immer wieder, war in Ramallah mehrere Jahre. Aber seitdem ich in Tel Aviv bin, das ist seit Februar dieses Jahres, merke ich einfach, dass niemand über die Besatzung spricht. Es gibt jetzt diese gesamten Messerstechereien, habt ihr vielleicht mitbekommen, das ist keine, man fragt immer, ist es eine dritte Intifada? Wir wissen es nicht, denn die Intifada ist sowas wie eine Revolution, das ist ein Aufstand. Ab wann man das dritte Intifada nennt, weiß ich nicht. Das entscheiden dann irgendwann mal Historiker, glaube ich. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es verzweifelte Taten gibt von sehr jungen Menschen vor allem, die einfach mit dem Messer auf Leute losgehen. Die der Schaden, den sie anrichten, ist im Vergleich zu dem Menge an Menschen, die Messerattentate machen, gering. Das bedeutet, dass das alles ziemlich spontan gemacht worden ist, in der Regel mit Messern und in dem Sinne sehr erfolglos. Die werden oft häufig einfach über den Haufen geschossen. Was passiert jetzt? Wir haben eine Regierung in Israel seit März dieses Jahres, die rechteste Regierung Israels jemals ist. Das ist für Israel auch ungewöhnlich, dass es so nach rechts gerückt ist. Wir haben es mit Netanyahu, hat Rechtsradikale in seiner, vor allem eine Partei namens das Jüdische Heim. Und was eine national-religiöse Partei ist, die den nationalen Konflikt religiös auflädt und die religiösen Unterschiede nationalistisch benutzt. Diese Partei ist mit fast 10% der Parlamentswahlen sehr stark dort. Und Netanyahu aber hatte eine gewisse andere Politik als die Rechtsradikalen. Er hatte, glaube ich, eine Doppelstrategie, die gegenüber diesen Messerangriffen, und das sagt, glaube ich, viel aus über das, wie er denkt. Auf der einen Seite hat er eine Einhegungspolitik. Er versucht, den Status quo zu behalten. Der Status quo bedeutet die komplette Kontrolle über die Palästinenser, die Besatzung aufrechterhalten, die Siedlungen weiter aufbauen, das nennt man Status quo, das muss man verstehen, Status quo bedeutet nicht Stillstand, und gleichzeitig keine Intifada aufkommen lassen und keinen Riesenskandal haben, wie die Rechten das wollen, die ganz Rechten, also der ist schon sehr rechts, er ist, sagen wir mal, Neokon im Grunde, aber er möchte das alles so zusammen den Konflikt einhegen, damit auch kein Druck von außen kommt, damit er keine Lösungen geben muss. Für ihn ist es so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ein Hurra-Patriotismus. Und dieser Hurra-Patriotismus bedeutet, wir sind großartig, wir sind also die Stärkung der jüdischen Identität Israels gegenüber der palästinensischen Minderheit in Israel. 20% der israelischen Staatsbürger sind Palästinenser oder israelische Araber. Die sind nicht unter Besatzung, sie sind gleichberechtigte Staatsbürger, sind aber gerne mal benachteiligt innerhalb des Landes. Da kann man viel drüber noch später diskutieren. Und gegenüber den Linken. Was er sagt eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der hat zwei sehr wichtige Sätze in den letzten Monaten gesagt. Der eine ist, Hitler hatte eigentlich die Idee der Judenvernichtung gar nicht gehabt. Das war der Mufti. Also das ist dann der arabische Führer. Damals gab es noch kein palästinensisches Volk. Es ist, glaube ich, entstanden durch die israelische Unterdrückung. Der Mufti hat sozusagen Hitler dazu gebracht. Sogar Angela Merkel musste ihn rüffeln und das zurückweisen und gesagt, nein, der Holocaust ist unserer. Das war gar nicht so schlecht. Die hatten letzte Zeit gar nicht so schlechte Sachen gemacht, zu meinem Erstaunen. In dem Sinne, das andere, was er gesagt hat, ja, wir werden immer mit dem Schwert leben müssen. Was bedeutet das im Hintergrund? Was heißt es, wir müssen immer mit dem Schwert leben? Das bedeutet, dass Frieden keine Chance hat, dass die andere Seite, wenn sie schon Hitleristen sind, dann sind sie irrational. Diese Menschen sind irrational und in dem Sinne kann man nie Frieden mit denen schaffen. Das heißt, der Konflikt ist wie ein Konflikt mit ISIS. Das ist ein Konflikt auf Leben und Tod. Es gibt keine Möglichkeit der Überwindung der Problematik. Die Besatzung der Palästinensergebiete, seit 50 Jahren leben etwa 4,5 Millionen Menschen unter Besatzung. Viele andere Millionen leben im Exil. Ohne die Lösung des Problems leben sie weiterhin als Flüchtlinge im Libanon, Syrien etc. Und das ist unmöglich, sie zu den Konflikt zu lösen, weil diese Menschen irrational handeln. In der Sekunde, wo man sagt, sie handeln irrational, gibt es natürlich keine Lösung. Es gibt nur eine Politik der Angst, eine hegemoniale Politik der Angst innerhalb Israels, die man nicht überwinden kann, weil wenn diese Leute unlogisch agieren, kann man mit ihnen doch gar nicht verhandeln. Und da kommt Breaking the Silence rein und sagt, nein, nicht nur Breaking the Silence machen, glaube ich, ist ganz ausgezeichnet, weil das nämlich patriotische Soldaten sind und nicht irgendwelche linke Socken, sondern tatsächlich patriotische Soldaten, die dann einfach sagen, guck mal, was passiert mit dieser Besatzung? Warum die Palästinenser, wenn sie heute nicht einen Aufstand machen, morgen Aufstand machen, wenn sie morgen nicht einen Aufstand machen, dann übermorgen, weil die Situation so nicht haltbar ist, die Besatzungssituation, die haben keine Bürgerrechte, die sind eingeschränkt, komplett eingeschränkt in ihre Bewegungsfreiheit, es gibt keine wirtschaftliche Entwicklung, sie sind total von Außenhilfe, von euren Steuergeldern abhängig. Und das ist das, was und das macht, und das ist das Wichtigste für Breaking the Silence, die israelische Gesellschaft ganz anders. Und wir sehen, was jetzt passiert mit dieser rechten Regierung. Tatsächlich schwappt die Besatzung über nach Israel. Die Ministerin zum Beispiel für Justiz, jetzt gleich macht sie eine Konferenz mit Minister Heiko Maas in Berlin zum Thema Rechtsstaat, glaubt an Rechtsstaat in dem Sinne, dass sie alle Kulturinstitutionen, die Kritisches berichten, die Subventionen streicht, dass sie ein NGO-Gesetz gemacht hatte, dass nur Linke und Menschenrechtsorganisationen rumlaufen mit einem Badge, dass sie ausländische Agenten sind. Das heißt, eine Putinisierung der israelischen Gesellschaft ist zugange und es ist sehr gefährlich, was jetzt passiert. Und das, glaube ich, für die Diskussion später, was hat Deutschland für eine Verantwortung, ist natürlich ganz wichtig, weil eine Stimme von außen ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir sehen, dass Israel kaum noch eine Demokratie ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also dieses Spruch, die einzige Demokratie im Nahen Osten ist heute weniger gültig denn je. Und damit beende ich vielleicht. Und habe ich das geschafft?
Perfekt, du hast noch 2 Minuten übrig gelassen. Ja.